Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Willkommen zu einem Bern-Einfach-Spezial vom Samstag, 15. September 2025. Spezial, weil ein spezieller Gast da ist, ist der Gerhard André, ist grüner Nationalrat aus dem Kanton Freiburg und Befürworter von der EID. Und wir reden über die Geschäfte, über die Vorlage, die wir bald Ende Monat abstimmen, reden. Willkommen, Herr André.
Ja, guten Tag. Merci für die Einladung.
Ja. Freiwillig, sicher, staatlich. Das sagen die Befürworterinnen und Befürworter von der EID. Und ich möchte es ein bisschen durchgehen. Die Gegner befürchten eben, dass das nicht so ist. Wie ist es jetzt genau mit dieser Freiwilligkeit? Also, muss man dann am Schluss die EID gleich haben? Oder sonst hat man Nachteile? Oder wie sieht das aus?
Ja, also heute sind wir ja in einer Situation, wo wir zwar das Internet haben und die physische Welt, aber eigentlich nur einen Ausweis, der gemacht ist für die physische Welt. Das ist die Identitätskarte oder der Schweizer Pass. Oder allenfalls auch noch das Permi. Wenn man sich also online irgendwie an einem Ort, wo es notwendig ist, zum Beispiel zu einem Bankkonto öffnen oder für einen Handyvertrag, muss man plötzlich irgendwie anfangen, Identitätskarten zu zücken. Dort würde es ja noch gehen, weil das Gegenüber eine Bank muss wissen, wer das ich bin. Aber es wird abstrus, wenn ich zum Beispiel für einen Snus kaufe oder Alkohol kaufe, meine Körpergröße, Geschlecht und Heimatort muss angeben, nur um zu zeigen, dass ich über 18 bin und vielleicht Anrecht auf die Whiskyflasche. Und das ist die Situation, in der wir heute drin sind. Es ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung. Ich meine, die Identitätskarte ist vor über 70 Jahren, glaube ich, einfach ein Fackel Papier gewesen. Dann ist es irgendwann einmal eine Plastikkarte geworden. Dann ist es eine Plastikkarte mit einem Chip. Und heute drängt sich ein auf, dass man das mit dem Smartphone vielleicht ein bisschen besser machen kann. Wir kommen da sicher noch ein bisschen auf Details zu sprechen, weil es ist natürlich sehr relevant, wie ich das einsetzen kann mit Möglichkeiten, die mir die dann bietet. Eben beispielsweise nur ganz simple Tatsachen. Ich bin ein Mensch über 18, mehr musst du nicht gegenüber wissen. Es ist ein Angebot für alle die Leute, die online unterwegs sind. Wer online nicht unterwegs ist, muss das auch nicht haben. Das
aber Zwang. Ja, heisst das denn, wer das nicht macht, hat keinen Nachteil? Um das geht es den Gegnern. Das ist das, was sie befürchten, dass jemand, der nicht mitmacht, irgendwelche Nachteile wird haben.
Ja. Also, eben, wir tun hier ein neues Angebot machen. Die Idee und der Pass oder auch das Permi als Plastikkarte, die man heute im Alltag kann brauchen kann, um sich auszuweisen, dort, wo das notwendig ist, das wird natürlich weiterhin so bleiben. Es steht sogar im Gesetz, dass überall dort, wo man an einem Schalter ist, dort muss die Idee und der Pass oder das Permi akzeptiert werden, auch in Zukunft. Das heisst, die EID ist wirklich einfach ein Angebot für die, die das möchten, online sich sicherer können zu bewegen. Ich hoffe natürlich, dass man da ein bisschen Lust überkommt auf die Möglichkeit, weil die Situation von heute ist wirklich problematisch, weil eben, um irgendwie können belegen, dass ich über 18 bin für eine Whiskyflasche, muss ich heute viel zu viele Daten angeben, weil es ist ja alles auf der Identitätskarte vom Geschlecht über Körpergröße bis zum Heimat. Mhm.
Warum hat man nicht irgendwie irgendein Diskriminierungsverbot oder irgend so einen, also es geht bei dieser Abstimmung fest ja um Vertrauensfrage. Warum hat man nicht irgendwie so etwas auch reingeschrieben und festgehalten? Oder wer nicht mitmacht, der darf nicht irgendwie benachteiligt werden?
Ja, also eben, wir sagen natürlich, dass wir das gemacht haben, indem es ganz explizit steht, dass überall, wo man physisch herkommt und Identitätskarten möchte, die Zeige statt ID, wird man das können. Also das haben wir sogar ins Gesetz geschrieben. Und ich glaube, das ist schon noch außerordentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen Ausweisen auch so ist. Und bei den Identitätskarten ist es auch so, das ist ein freiwilliges Angebot. Es wird niemand gezwungen, eine Identitätskarte oder einen Pass zu posten. Genau das Gleiche gilt natürlich bei der EID.
Umstritten ist die Geschichte mit dem Organspenderegister, oder? Also dort haben wir ja die Widerspruchslösung. Wenn ich nicht will, dass man meine Organe verwendet, dann muss ich das hinterlegen und gemäss K-Tipp kann man das nur, wenn man eine Idee hat, oder?
Also das ist natürlich falsch. Das ist wirklich falsch. Also erstens, die Willensbekundung, ob ich möchte meiner Organ spenden im Fall von Tod, sagen wir bei Unfall, wo man dann nicht irgendwie etwas noch kann diskutieren, sondern das einfach irgendwie muss festhalten. Das kann man natürlich mit einer Patientinnenverfügung, man kann das den Angehörigen sagen, das sind alles genauso wirksame Willensbekundungen wie in diesem zentralisierten Organspenderegister. Jetzt hat der Bundesrat kommuniziert, dass das E-Weg ist mit der EID, weil es ist ja ein digitales Register, also bietet sich so an, das mit einem digitalen Ausweis zu machen. Wir werden uns aber sicher dafür einsetzen, dass man das zum Beispiel mit einem eingeschriebenen Brief machen kann. Weil es kann ja nicht sein, dass ich eine EID muss haben, um den Spender können artikulieren. Aber das ist schon mitnichten so irgendwie entschieden. Es ist einfach E-Weg. Der Bundesrat hat gesagt, es ist E-Weg. Es gibt verschiedene. Und wir werden sicher machen, dass das möglichst inklusiv ist und da niemand irgendwie gegängelt wird, so eine EID zu haben, um für so etwas Wichtiges letztlich können zu manifestieren.
Jetzt, wenn ich so eine EID habe und eben, wie Sie gesagt haben, ich brauche sie dann gegenüber privaten Firmen, da haben Kritikerinnen und Kritiker finden, ja, das ist heikel, weil dann die privaten Firmen das sammeln. Sie können eben zum Beispiel, wenn ich irgendwas bestellt habe, das können sie mit meiner EID verbinden. Sie wissen zum ersten Mal wirklich staatlich geprüft, das ist der Dominik Feusier oder der Gerhard André. Und dann können wir mit diesen Daten Handel betreiben. Es werde dann kommerzialisiert sozusagen. Was sagen Sie zu dieser Gefahr oder zu dieser Befürchtung?
Also genau die Befürchtung und die Gefahr, oder? Das ist die Grundlage für die neue Vorlage. Also man darf nicht vergessen, dass wir vor 4,5 Jahren zu Recht ein schlechtes Geschäft Bach abgeschickt haben. Ich habe an vorderster Front mir gegen das Gesetz aufgelehnt, genau aus diesem Grund. Das ist die Grundlage für die neue Vorlage, dass eben genau das nicht darf passieren. Und ich kann euch sagen, wie wir das gesetzlich und auch technisch umgesetzt haben. Technisch ist es so, dass es ein sogenanntes Überidentifikationsverbot gibt. Ganz ein konkretes Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Online-Weinhandel-Shop möchte von mir eine Altersprüfung machen, steht im Ausweisgesetz, dass sie nur dürfen abfragen von mir amtlichen EID, was zwingend notwendig ist. Und zwingend notwendig ist mein Geburtsdatum nicht, sondern ausschließlich die Tatsache, dass ich über 18 bin. Und das ist ein riesiger Fortschritt, oder? Und wenn jetzt der Weinshop kommt und trotzdem mein Geburtsdatum fragt, werde ich das können sanktionieren. Das Bundesamt für Justiz muss den Fall angucken und wird eine Warnfarbe herentun bei diesem Shop. Der nächste, auf den Shop kommt, wird merken, Moment, da ist ein Shop, der sich nicht an die Regeln hält und ein Geburtsdatum verlangt, das nicht notwendig ist, einfach seid vorsichtig. Also, es ist wie eine Ampel, oder? Bei dem Strassenverkehr ist es auch so. Es hindert euch niemand, bei Rot oder bei Orange drüber zu laufen über die Strasse. Das ist ja Eigenverantwortung. Aber es wird ein Warnhinweis geben. Und das ist natürlich absolut nichts. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, wo man natürlich auch muss sehen, es gibt keine zentralisierte Datenbank. Also, wenn jetzt ich mit einer Bank oder mit einem Online-Shop interagiere, ist das eine reine quasi bidirektionale, also eine Angelegenheit zwischen dem Gegenüber und bei mir. Jetzt im extremsten Fall bei einer Bank muss ich wirklich alles sagen, weil per Gesetz muss die Bank das wissen, mein amtlicher Name, mein Geburtsdatum. Und bei anderen Fällen ist das eben nur die Tatsache, dass ich über 18 bin. Jedes Mal, wenn ich die EID brauche, entstehen keine Randdaten, sogenannte, also Daten, wo irgendwie die Behörden oder eine Drittpartie darauf Rückschluss machen, ich habe jetzt Gerhard André Donnerstagnachmittag auf diesem Online-Shop etwas gemacht. Das weiss nur der Online-Shop und ich und der Online-Shop höchstwahrscheinlich nicht einmal, wer ich bin, sondern ich bin einfach ein Mensch, der über 18 ist, der weiss nicht mehr. Also das heisst, das war eigentlich die Grundlage für die neue Vorlage, dass genau das nicht passieren kann. Wo ja heute Realität ist und darum sind die Leute zu Recht auch irgendwie besorgt. Oder? Ich meine, wir haben die grossen Datenplattformen, die unsere Daten absaugen und das ist eine Realität, die wir heute haben und darum verstehe ich die Befürchtungen. Die EID ist aber eben genau ein Disziplinierungswerkzeug, das wir den Menschen in die Hand geben, die sich sagen, Moment, du gehst hier zu weit und weil du zu weit gehst, gibt es jetzt da orange Ampel oder vielleicht sogar eine rote und das könnte geschäftsschädigend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Online-Plattformen möchte mit einer orangen oder roten Ampel da irgendwie aufleuchten, weil das verscheucht Kundschaft. Das ist wichtig, weil die wirklich die Machtverhältnisse ein bisschen verschieben. Mhm. Das Individuum wird viel mehr Möglichkeiten haben, als das bis jetzt der Fall ist, wo man faktisch keine Wahl hat.
Wie ist das denn bei diesen ganz grossen Internetriesen, Google, Facebook, Instagram und so weiter, also Meta? Ich meine, an sich brauchen die ja gar, nichts. Sie brauchen weder Tatsache, dass ich 18 bin und mein Geburtsdatum oder weiss nicht was. Was ist denn, wenn die plötzlich für die Identifikation eine EID verlangen? Das, ja? Oder dürfen sie das gar nicht?
Also die sagen zu Recht, oder, das brauchen sie nicht mal. Das ist halt ein bisschen geschuldet dem aktuellen Internet, wie es halt funktioniert mit diesen Datengeschäftsmodellen. Und die ID hat mit dieser Tatsache relativ wenig zu tun. Ausser, dir hat es angesprochen, darf so eine Plattform überhaupt meinen amtlichen Ausweis nachfragen? Mein Klarname, mein Geburtsdatum, die natürlich genau die gleichen Regeln wie andere Akteure auch. Also ob jetzt klein oder gross, man wird die sanktionieren können. Und ohne Google und ohne Facebook wird nicht Lust haben, vom Bundesamt für Justiz eine Warnampel zu haben, wenn man mit diesen Plattformen interagiert. Weil das ist geschäftsschädigend auch für Grosse.
Ja, jetzt sind wir beim Thema Sicherheit gelandet, oder? Ich meine, es ist die Frage, wo sind die Daten genau und wie sicher sind sie? Das ist eine riesige Diskussion, wo, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht Experte bin, bin ich auch hin und her gerissen, oder? Und wir sind alle da ein bisschen, jetzt haben Sie erwähnt, ein bisschen Angst, oder einfach, wir wissen, dass wir hinterlassen immer eine Datenspur. Und wenn es natürlich wenn es verifizierte Daten sind, sind es besonders heikel. Wo sind sie denn am Schluss?
Absolut. Also die beste Analogie ist wirklich die Identitätskarte. Oder? Die Identitätsdatenfelder, das heisst mein amtlicher Name, mein Geburtsdatum, mein Geschlecht, mein Heimatort, ich glaube, das ist es etwa, wo da drauf ist, das ist an eine Plastikkarte gebunden heute. Oder? Mhm. Und genau das Gleiche ist mit der EID. Die ist direkt an ein Gerät gebunden. Also ich habe die EID ist nur nutzbar mit diesem Gerät. Man kann das auch nicht übertragen. Also das heisst, wenn ich das Handy verliere, muss man eine frische organisieren. Das ist das Gleiche wie mit der Karte. Und dann versteht man auch, wo die Daten sind. Sie sind auf dem Gerät, sie sind verschlüsselt auf meinem sogenannten Kryptoprozessor. Das sind die paar Datenfelder, die ich sowieso auf der Identitätskarte auch habe. Und das ist eigentlich, ich finde, die beste Erklärung, wo sind die Daten wirklich. Im Moment, wo ich die gewissen Datenfelder eben jetzt an eine Bank übergebe, ist das ähnlich wie am Schalter. Ich gebe hier die Datenfelder, die Bank hat die Datenfelder und weiss, wer ich bin. Was die Bank denn mit diesen Daten macht, oder? Die ist natürlich an Datenschutzgesetz gehalten. Das regeln wir jetzt irgendwie nicht im EID-Gesetz, das ist ein Ausweisgesetz. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich meine Identitätskarte zeige, hätte ich das ändert nichts. Also wichtig ist, die Identitätskarte, Daten sind auf meinem Smartphone, die existieren nur hier. Wenn ich interagiere mit dieser Bank, gibt es keine zentralisierte Datenbank, die irgendwie würde ich ein Profiling erstellen. Das findet alles auf meinem Handy statt. Und direkt mit dem Gegenüber. Das ist die architektonische, super dezentrale Lösung, die ich persönlich also wirklich beeindruckend finde. Ich habe in den letzten Jahren auch einiges müssen dazulernen. Ich komme ja aus dieser Branche und wie tue ich da ein neues Kapitel auf in digitalen Architekturen, wo die Menschen viel mehr befähigt, Kontrolle über ihre eigenen Daten zu haben und wo eben nicht auf Schritt und Tritt irgendwelche Datenspuren entstehen. Das kann man auch nachgucken. Also die ganze Software ist ja wie ein Rezeptbuch, Open Source. Also man sieht, was die Software macht. Über die letzten 4,5 Jahre hat eine ganz grosse Community von Leuten aus der Wissenschaft, von der Hochschule, von der Wirtschaft, von der Zivilgesellschaft, auch ganz so grundrechtsaffine Leute, in dieser Open-Source-Community die besten Lösungen versucht herauszufinden, um genau die Themen zu adressieren. Und was entstanden ist, ist eine Gemeinwohl, Gemeingut-Software, wo man ganz genau sieht, was sie macht und was sie nicht macht. Weil das ist der beste Weg, zum Vertrauen zu erzeugen, nämlich in dem, dass man sieht, was ist das für eine Software? Das ist eben keine Blackbox, oder? Das ist Schweizer Rezept für Hörnli und Kackerts. Da kann man angucken, was kommt da drin, in welcher Reihenfolge tut man das zubereiten. Das ist beim Big Mac nicht so. Die kennen das Rezept von Big Mac nicht. Das ist ein bisschen der Unterschied. Wir haben Hörnli und Kackerts gemacht und nicht ein Big Mac.
Wobei, glaube ich, im Gesetz irgendwo steht, ja, gewisse Teile muss man nicht offenlegen, oder, vom Gesetz. Warum ist das denn so?
Also ganz grundsätzlich gehen wir hier mit dem EID-Gesetz sehr, sehr weit. Also es gibt kein behördliches Projekt, das bezüglich Open-Source-Anforderungen so weit geht wie das EID-Gesetz. Wir haben eine Formulierung, die heisst, grundsätzlich sind alle Komponenten von dieser Infrastruktur als Open-Source zur Verfügung zu stellen, aus der Perspektive von Vertrauenswürdigkeit, aber auch, dass die Software, die damit Steuergeld ist, zahlt auch von den Unternehmen und von den Leuten können zurückgenommen werden. Also eine Linie Code, die kann man x-mal kopieren, das ist ja kein Problem, oder? Also, dass man quasi den Wert wie zurückgibt und Vertrauenswürdigkeit schafft. Jetzt, und das sage ich als grosser Open-Source-Fan und ich habe ja ganz lange mir jetzt so gegen eingesetzt für die Themen, es gibt Grenzen, oder? Gewisse gewisse Tools gibt es einfach noch nicht als Open Source. Und es gibt ganz ein spezifisches Tool, und das ist dann, wenn man sich online möchte, eine EID ausstellen. Ich muss das vielleicht schnell erklären. Also, wenn ich eine Identitätskarte habe, das ist die Bedingung zum kostenlosen EID überkommen, dann werde ich einerseits meine ID scannen, also ein Foto von mir ID scannen, und ich muss mein Gesicht föteln mit einem 3D-Bild. Die Daten gehen jetzt zu der Bundespolizei, zu FEDPOL, die heute schon mein Gesichtsbild hat und meine Identitätskartendaten. Und die Software, die den Echtheitscheck macht, ist das Gesicht und das Foto und der Datensatz, passt das alles zusammen? Für das gibt es heute keine Open-Source-Lösung. Das hat die Szene nicht geschafft. Und damit man das trotzdem machen kann, die Online-Onboarding-Prozedur, braucht es Tools, die es heute einfach nur private, also ja, in dem Sinne proprietäre Tools gibt. Darum haben wir dort gesehen, grundsätzlich ist es Open Source, was es nicht gibt, darf der Bund proprietäre Software brauchen. Aber jetzt gibt es ein wichtiges Detail, nämlich ein Wort. Solange das so ist, darf er das. Wenn eine Open Source Lösung kommt, muss man wechseln auf eine Open Source Lösung. Also ich gehe hier sehr, sehr weit. Jetzt kommt noch der Jackpot, wenn man das alles nicht will. Wenn man nicht mit der Software zu tun hat, für den digitalen Onboarding-Prozess, dann kann man auf das Passbüro und bekommt eine EID mit den ähnlichen Prozessen in dem Passbüro, wie sie gebraucht werden für die ID oder den Pass. Also das ist für uns wichtig, dass wir auch uns stark dafür engagiert, dass es nicht einfach nur einen reinen Online-Prozess gibt, weil da gibt es einfach Leute, die nicht genug Vertrauen haben, und das verstehe ich. Auch dort, wir haben überall möglichst viel Wahlfreiheit, möglichst viele Möglichkeiten geben, dass man niemand irgendwie gängelt zu etwas, wo man vielleicht oder was nicht will.
Genau, bei diesem Prozess sagen die Kritiker, dass sie gehackt wurden. Man könne dann Identitäten herstellen, die es gar nicht gibt. Das hat man schon geschafft und das ist höchst unsicher. Was sagen Sie da?
Also dort muss man unterscheiden. Ich kenne natürlich den Fall. Es gibt die Video-Identifikation und die Video-Verifikation. Identifikation, stellt euch vor, ihr habt eine Identitätskarte und ein 3D-Bild von eurem Gesicht und versucht dem Gegenüber zu erklären, ich bin wirklich der Mensch auf dieser Identitätskarte. Das Gegenüber hat aber keine Daten. Oder das ist ja quasi, das ist der Prozess. Jetzt hier bei der EID ist es aber anders. Die Bundespolizei hat sowieso schon ein Gesichtsbild von uns beiden, weil wir wahrscheinlich beide Identitätskarte haben. Sie haben die Identitätsdaten, die auf dieser Karte sind. Und darum ist es der Hack nicht ganz vergleichbar. Es ist, man hat mehr Information jetzt hier in diesem Fall als FEDPOL und kann natürlich auf einem ganz anderen Niveau den Abgleich machen. Es ist eben eine Verifikation und nicht eine Identifikation. Und also ein Restrisiko bleibt ging, also das kann man nicht von der Hand weisen. Was wir ins Gesetz geschrieben haben, ist, dass der Bund sogenannte Offenlegungsrichtlinien muss publizieren, dass Hacker ganz bewusst die Systeme dürfen attackieren. Es gibt einfach gewisse Benimmregeln. Also wenn man versucht, das System in Knie zu zwingen, dann ist man da verpflichtet zu sagen, wie hat man es gemacht, wo hat man einen Fehler gefunden, um das System zu verbessern. Aber da sind wir relativ weit gegangen. In keinem Digitalisierungsprojekt sind wir nur annähernd so weit gegangen.
Jetzt sagen Sie ja, eben, es ist staatlich. Das ist ein wichtiges Argument, auch eben im Unterschied zur letzten Abstimmung 2021. Aber eben, man setzt ja dann gleich, ich setze es ja dann ein mit meinem Handy gegenüber Privaten und tausche die Daten aus. Also warum hat man denn nicht, wenn man etwas sicher sein will, gesagt, ja gut, man führt es ein für alle gesetzlich vorgeschriebenen Prozesse, für Handelsregistereinträge oder so Sachen, und damit es eben wirklich staatlich ist?
Also staatlich ist die hoheitliche Aufgabe. Ich meine, eine Nationalbank tut auch Banknoten produzieren, überdies mit privatwirtschaftlichen Komponenten. Sie erfindet Tinte nicht. Sie hat keine eigene Druckerei, aber alle wissen, die Banknoten, die sind staatlich. Die werden uns als Werkzeug geben, damit wir uns im Alltag eben jetzt Geld austauschen können. Das genau Gleiche stimmt natürlich bei den Identitätskarten und genauso stimmt das natürlich für die EID, weil ich komme ganz am Anfang zurück. Der Cyberspace, die Internetsphäre, die existiert noch einmal. Nicht nur behördlich, auch privatrechtlich. Oder? Und dann sehen wir, dass wir heute in einer Situation sind, die unbefriedigend sind. Ich bin überzeugt, ihr hättet auch schon müssen Identitätskarten scannen und irgendwo in der Weltgeschichte umschicken. Und das ist nicht zeitgemäss. Auch in Bezug zu Transaktionen mit Unternehmen. Zum Beispiel in diesem Sommer hat es so einen Hack gegeben, wo eine Hackerbande genau solche ID-Scans geklaut hat, von Hotelbuchungen in Italien, irgendwie 70'000. Oder? Und das ist genau, das ist heutige, das ist Realität. Eide ist ein Angebot, ein zeitgemäßes Mittel, um es dort, wo das notwendig ist, können beweisen. Ich bin ein Mensch, ich bin über 18 oder ich bin der exakt Gerhard Andrej, wo jetzt hier, wo ihr müsst kennen, weil es gibt eine gesetzliche Grundlage. Mhm. Und überall sonst ist es verboten, mir danach zu fragen, und wenn du es trotzdem machst, kann ich sanktionieren. Also die Staatlichkeit begründet sich eigentlich einfach durch die Herausgabe von diesem Werkzeug. Weil sonst ist es ja wie nicht verbindlich. Ich kann nicht als Firma kommen und sagen, das ist jetzt verbindlich. Nein, das ist es einfach nicht, weil du bist nicht der Staat.
Jetzt hat es einen Artikel noch im Gesetz, der so ein bisschen bei den Gegnern für Aufruhr sorgt. Und das mit diesen völkerrechtlichen Verträgen. Also, dass irgendwie der Bundesrat die Kompetenz bekommt, völkerrechtliche Verträge abzuschliessen zu diesem Thema. Und da habe ich mich auch beim Lesen gefragt, warum ist das drin? Was ist denn der Sinn und Zweck von diesem Paragraph?
Also da zitiere ich jetzt gerade liebend gerne. Ich hoffe, er verzeiht mir es, der Pirmin Schwander, der Einzige, der dagegen war im Ständerat von der SVP gegen das Geschäft, hat genau an einem Panel, wo ich auch dabei war, den Artikel kommentiert. Das ist Standardprozedur, das kommt hinter jedes Gesetz. Das ist wie im Fall, ja, wir wie ein Stecker, oder? Und wenn wir den Stecker irgendwie mit den Nachbarländern irgendwie wie können einstecken, muss der Bundesrat in seine Kompetenz, er bekommt eine gewisse Kompetenz, solche Sachen zu regeln. Das kennen wir gewissermaßen in allen solchen Belangen. Das ist nichts Neues. Man kann durchaus sagen, ja, wieso hat das jetzt hier irgendetwas zu suchen? Es ist einfach Standardrepertoire. Wie die Verwaltung muss ja, der Bundesrat, man hat ja irgendeine Hoheit, dass der umsetzt und dass er jedes Mal zum Parlament muss kommen für irgendeinen Steckerdurchmesser. Das macht keinen Sinn, für das ist das Parlament nicht da.
Kommen wir einer staatlichen Überwachung von uns Menschen, einem Verlust von unserer individuellen Freiheit näher oder bleibt es so, wie es ist? Ich glaube, das ist ja die grosse Frage, wo auch viele Leute durchaus zu Recht in dieser elektronischen Welt ein bisschen Angst haben, ja, dass man am Schluss alles, irgendjemand, der nichts Gutes will, alles über uns will, sei es der Staat oder Private. Und,
ja, also eben, ich würde gerade das Umgekehrte behaupten, da bin ich wirklich sicher, dass wir eben um mehr Macht überkommen, um überhaupt etwas auszurichten. Heute habt ihr gar keine Macht. Ihr habt irgendwelche AGBs und ihr verkauft die halbe Seele nur zum irgendeinen blöden Online-Dienst.
Ja, und niemand liest
ihr. Eine gesetzliche Grundlage, die das verbietet. Jetzt kann eine Firma ging noch kommen und das fragen. Aber ich komme zurück auf vorhin. Also wenn man dann plötzlich Ampelfarben hat, wo man sieht, das ist jemand, der sich nicht an die Regeln hält, wo wir hier in der Schweiz unseren Menschen geben, damit sie um mehr Hoheit über ihre eigenen Daten bekommen. Also das halte ich für einen wesentlichen Fortschritt und vor allem überall dort, wo ich heute wirklich mehr oder weniger die Hose muss ablassen, für Banalitäten. Genau dort bekomme ich endlich eine Möglichkeit zu beweisen, ich bin über 18, alles andere tut nichts zur Sache, du musst doch nicht wissen, was mein Heimatort ist und mein Geschlecht und meine Körpergröße, das geht dir nichts an. Und das ist ein riesiger Fortschritt, weil was heute ist eine Katastrophe. Und wenn wir Nein sagen, zwingen wir quasi alle in den nächsten Jahren irgendwie weiter mit diesen Identitätskarten-Scams zu hantieren. Und höchstwahrscheinlich wird der mittelfristig irgendein grosser Player, irgendeiner von der Big Tech, uns das Problem lösen. Weil weggehen tut das nicht, oder? Dass man irgendwie eine gewisse Vertrauenswürdigkeit braucht. Und ich will lieber eine schweizerische Open-Source-Lösung, die mit demokratischer Legitimation, die transparent und vertrauenswürdig ist, als der amerikanische Big Mac, der irgendetwas macht, wo ich keine Ahnung habe davon.
Gerhard Andrej, merci vielmals für das Gespräch. Das ist ein Beitrag im Nebelspalter Bern einfach spezial mit dem grünen Nationalrat Gerhard Andrej zum EID-Gesetz. Danke vielmals fürs Zuhören allen und danke Ihnen fürs Mitmachen. Ein schönes Wochenende und alles Gute.
Merci vielmals.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.